4Runners Network, der ESG and Finance Blog für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen, die neue Wege gehen.
Herzlich willkommen, liebe Seherinnen und Seher von 4Runners Network. Heute wieder mal ein Videopodcast, natürlich auch als Tonspur erhältlich, aber eigentlich ist es wurscht. Ihr seht heute ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Ihr werdet doch gleich eine wunderschöne Frau sehen, ja, das darf ich sagen, ich kenne sie schon lange und sie hat sich überhaupt nicht verändert. Ich freue mich auf unseren Weihnachtspodcast mit der Sandra Manich. Ich kenne sie seit vielen Jahren, ihr wahrscheinlich auch. Ihr habt schon ihren Podcast über Positive Leadership bei uns gehört. Wenn nicht, auf die Homepage gehen oder überall dorthin gehen, wo es Podcasts gibt. Wir sprechen heute mit Sandra Manich über viele Dinge, die uns möglicherweise zu Weihnachten bewegen. Was werde ich gleich sagen? Und ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Sandra.
Danke, lieber Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf in deinem Podcast.
Ja, gehen wir gleich so in die Gegend rund um Weihnachten. Du siehst bei mir meine Versprecher und ich bin, obwohl ich nie aufgeregt bin beim Sprechen, doch ein bisschen unrund, weil ich weiß, ich habe heute noch 2, 3 Termine und muss Rechnungen schreiben. Schlimmer noch, ich muss Rechnungen zahlen. Ja, also man muss ist die Zeit eigentlich ganz schön mitgenommen. Daheim treut auch schon das Weihnachtsessen entgegen, aufgeregte Verwandte, Ehepartner und so weiter. Also durchaus keine leichte Zeit. Aber bevor wir drüber sprechen, wie man vielleicht Weihnachten ein bisschen easier machen kann, sprechen wir vielleicht einmal über das abgelaufene Jahr. Auf der Welt war es nicht fad, bei dir war es aber auch nicht fad, weil du hast diesem Jahr ein besonderes Motto gegeben.
Genau, ich habe dieses Jahr zu meinem Jahr des Ausprobierens auserwählt. Das heißt, ich habe jeden Monat irgendwas gemacht, was mich aus meiner Komfortzone herauskatapultiert, mehr oder weniger, und in meine Entwicklungszone bringt, die ja nach der bekannten Komfortzone kommt. Und da habe ich begonnen im Jänner mit Eisbaden. Das ist ja eh schon fast ein Breitensport geworden mittlerweile. Und im Februar bin ich eine der 10 steilsten Skipisten der Welt gefahren. Im März,
Wo ist die? Das möchte ich wissen.
Das ist der lange Zug in Lech, genau, also am Arlberg. Und ja, ist ganz spannend, weil da geht so ein kleiner Tellerlift drauf und wenn man da mal oben ist, dann kann man auch nirgends mehr anders hin als über diese steile Skipiste auf der anderen Seite. Und im März war es dann eine 3-wöchige Meditations-Challenge, habe ich auch noch nie gemacht, so wirklich so jeden Tag stetig zu meditieren.
Aber Julie, das hast du da in Österreich gemacht oder bist du da? Okay.
Genau, das habe ich hier gemacht. Also ich habe schon versucht, das auch irgendwie in meinen Alltag einzubauen. Und der Höhepunkt war jetzt im November eine Expedition, und zwar zu Fuß durch die Namib-Wüste, durch die älteste Sandwüste der Welt. Mit einer Gruppe von Frauen, auch aus der ganzen Welt, von der Buschdoktor aus Los Angeles bis zur Fischhändlerin aus Hamburg, waren wirklich ganz tolle Frauen dabei. Und ja, wir sind 6 Tage lang, waren wir mitten in der Namib-Wüste.
Für die Nicht-Geografen und Geografinnen unter uns, wo ist die Namib-Wüste?
In Namibia, das heißt im Süden Afrikas. Okay. Genau. Also ich bin zuerst nach Äthiopien geflogen, von dort weiter nach Windhoek und dann von dort ging es dann an den Rand der Wüste, an das ausgetrocknete Flussbett des Hoysep River. Und von dort sind wir wegmarschiert 120 Kilometer quer durch bis zum Atlantischen Ozean.
Wie war es innerhalb deiner Familie? Wurde das kritisch gesehen? Was haben deine Freunde, Freundinnen dazu gesagt?
Die haben es toll gefunden. Und ich habe, wie ich begonnen habe, darüber nachzudenken, ob ich das machen werde oder nicht. Ich habe ja lange überlegt. Ich habe 2 Kinder, die sind beide noch im schulpflichtigen Alter. Mein Sohn ist gerade ins Gymnasium gekommen im Herbst. Meine Tochter hat auch, die hat eine Zahn-OP gehabt. Also es ist ja immer irgendetwas, ja, was dagegen spricht. Und ich habe lange überlegt, aber ich habe gewusst, es zieht mich so sehr. Ich möchte dorthin, ich habe diese Bilder gesehen, diese Landschaft, diese unglaubliche, die so unterschiedlich ist zu dem, was wir hier kennen. Und einfach diese Challenge anzunehmen, das hat mich irrsinnig gereizt. Und im Endeffekt war meine Tochter dann der Ausschlag, weil sie hat gesagt, Mami, wenn du das machen willst, dann mach das, wir schaffen das schon. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, super, wunderbar. Und ich habe mich dann angemeldet, war schwer nervös vorher auch, weil ich mir dachte, boah, ich weiß nicht, ob das mit der Vorbereitung, ob ich das alles so hinkriege, ob meine Kondition ausreicht, wie wird das werden, da im Zelt schlafen in der Wüste. Und da tut sich ja einiges im Kopf im Vorfeld. Habe natürlich auch meine Ängste und Zweifel gehabt. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war eine großartige Idee, da teilzunehmen und da mitzumachen. Es hat mir so viel gebracht an Erfahrungen dort, an wunderschönen Eindrücken, an Gemeinschaftserlebnissen auch mit den Frauen, die da mit waren. Wir haben uns innerhalb kürzester Zeit ja in einer Tiefe kennengelernt. Das gelingt dir ja nicht im normalen Leben.
Kannst du dich noch so an den allerersten Schritt erinnern?
Ja, kann ich mich erinnern. Wir waren, wir sind von dieser Lodge, wo wir ganz am Anfang waren, ungefähr 6-7 Stunden reingefahren, wirklich schon Richtung Namib-Wüste und haben dann noch die erste Nacht dort am Rand übernachtet, schon im Camp in einem Ein-Mann-Zelt, ein Frau-Zelt in dem Fall. Und dann ging es los, noch relativ easy, noch relativ flach. Und das war schon sehr, das war einfach ein prägendes Erlebnis irgendwo. Ja, jetzt geht es wirklich los. Schaffe ich das? Noch viele Fragezeichen im Kopf und zugleich so ein Hochgefühl auch, weil du einfach, gerade dabei bist, etwas ganz, ganz Tolles in deinem Leben zu machen. So ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis einfach. Ja. So ein wirklich, das macht man ja nicht jeden Tag. Ja.
Aber ihr seid dann mehr oder weniger mit einem weiblichen Guide da gegangen und habt nicht irgendwie einen Verpflegungswagen oder sonst irgendwie
mitgehabt? Doch, wir hatten ein Support-Team dabei, weil ohne dem wäre es auch gar nicht möglich. Okay. Die Namib ist ja im Vergleich zu anderen Wüsten wirklich empty. Es gibt dort nichts, es gibt dort keine Oasen, es gibt dort keine Karawanen, keine Menschen. Die dort leben. Genau, und schon unterschiedliche Oberflächen, das ist manchmal sehr gepresst, dann ist es wie so ein Sonntagnachmittagsspaziergang und dann gibt es Dünen, die sind wirklich böse, die gehen so rauf, das heißt, 3 Schritte vor und 2 zurück.
Okay.
Und das ist sehr anstrengend. Und dann gibt es Salzpfannen, wo du einsinken könntest, also wo es richtig auch so matschig wird drunter, wenn es dann schon näher zum Atlantik geht, wo es ja auch sehr kühl wird, da kommt dieser Benguela-Strom rein, da sind dann auch Robben plötzlich, ja, also das ist dann schon sehr kühl. Das hörst du dann die Daunenjacke an am Abend, wenn du am Lagerfeuer sitzt.
Okay. Mhm.
Und dieses Support-Team, um das noch kurz zu erklären, dieses Support-Team hat Tonnen von Wasser natürlich mit, ja, weil es gibt ja dort keins. Und wenn du dort 6 Tage bist, du brauchst für die Gruppe an Frauen, brauchten wir ziemlich viel. Mhm. Also wie gesagt, wir haben jeden Tag so an die 6-7 Liter Elektrolyte getrunken, plus Wasser noch zusätzlich. Du brauchst Essen, du brauchst etwas, wo du schlafen kannst. Und wir haben das nicht selber geschleppt, muss ich sagen. Wir hatten den großen Luxus, dass diese Support-Offroad-Autos das mitgenommen haben. Und wir hatten am Körper das, was wir brauchten zum Trinken, halt Müsli-Regeln, was auch immer du brauchst, bis zum nächsten Pitstop, wo du wieder Wasser auffüllst und weitergehen kannst dann.
Ja, genau, wie sollst du 50 Kilo Wasser
mittragen? Ja, es funktioniert nicht wirklich. Wir sind wirklich, teilweise an die 10 Stunden pro Tag gegangen. Ja. Und also das wäre schon, es gibt auch Ultra-Runners, also es gibt schon alle möglichen Leute, die auf ihre Art versuchen, diese Wüste zu bewältigen, aber die haben Support-Teams mit. Also das ist
genau, das habe ich. Ich habe mal einen Podcast gehört von einem Wüstenrunner, Überlebt heißt diese Serie, eine deutsche.
Genau.
Höchst empfehlenswert, also der zweitbeste Podcast der Welt in etwa. Ja. Wüste, da denkt jeder an Temperaturen, war es warm genug?
Es war sehr warm, weil wir hatten absurderweise eine Hitzewelle in der Wüste. Das heißt, es gab wirklich Tage, da hatten wir 47 Grad. Und das war doch um einiges mehr als erwartet. Und ich kann mich erinnern, am zweiten Tag, da gab es so eine Etappe, wir mussten wirklich so stundenlang über so ein Desert Strait marschieren. Das heißt, es ist so eine wirklich elendslange Fläche, wo du das Gefühl hast, das hört einfach nicht auf.
Okay.
Und es war Mittag und es hatte eben besagte 47 Grad an diesem Tag. Und ich habe immer nur gedacht, einen Schritt nach dem anderen nicht aufhören jetzt zu gehen, weil sobald du dann aufhörst zu gehen, dann fängst du an zu denken und dann geht die Kraft weg und dann ist es irgendwann vorbei. Ja? Also das heißt, es ist wirklich wichtig, da weiterzugehen. Es war auch, es war auch ein sehr dramatischer Tag. Für eine war es wirklich zu viel. Also wir hatten auch wirklich eine Dame dabei, die hat einen Hitzschlag bekommen. Gott sei Dank hatten wir ein Support-Team dabei, weil ohne Medical Support wäre das dort wahrscheinlich tragisch ausgegangen. Also das war nicht ohne.
In so einer Situation, wo man sagt, ein Schritt vor den anderen, Disziplin, nicht wegkippen und so weiter, ist es da gut, wenn man jemanden zum Reden hat, lenkt das ab oder ist man da sowieso in seinem Tunnel und will gar nicht sprechen?
Für mich, also ich glaube nicht, dass es da die generelle Lösung dafür gibt, sondern für mich war es dann in dem Fall schon wichtig, auch für mich zu sein, mich zu konzentrieren. Ja, ich bin ja auch Mentalcoach und ich habe mich dann sehr auf mich selber fokussiert. Natürlich hast du, weil du gehst ja meistens nicht allein, sondern zu zweit oder in kleinen Gruppen, natürlich schaust du auch auf die neben dir, aber ich wusste in dem Fall, das ist wie im Flugzeug, du musst zuerst einmal schauen, dass du weiter, also dass du weiterkommst, dass du gut beieinander bist, weil wenn du jemand anderem hilfst und kippst selber zusammen, bringt es niemand was. Mhm. Ja. Also das heißt, ich habe dann schon versucht, mich auf mich zu fokussieren und bei mir zu bleiben und wirklich einen Schritt vor den anderen zu setzen, nicht aufzuhören, auf meine Atmung weiter zu achten, stetig zu trinken. Also wir hatten so Hip-Bags mit so Schläuchen dran, wo du permanent trinken kannst. Und das nicht aufzuhören, auf diese Dinge zu denken. Und was ich auch gemacht habe, ich habe jeden Tag jemand gewidmet. Ja? Also das heißt, ich habe meinen Kindern zum Beispiel einen Tag gewidmet, meinem Mann, meinen Eltern, die beide leider verstorben sind in den letzten 5 Jahren.
Kylie Minogue.
Für die ist es leider nicht mehr ausgegangen, aber ich habe kurz dran gedacht. Nein, Scherz beiseite. Also das war für mich schon eine Ressource auf der einen Seite, wenn ich an diese Person gedacht habe. Mhm. Und auf der anderen Seite war es einfach für mich so eine Geste, diese Menschen sind mir wichtig und denen möchte ich das auch widmen, diesen Tag dann. Und auch das hat mir geholfen, muss ich sagen.
Ja. Bin früher im kleinen Maße gern so 3 Tage durchs kalte Waldviertel gegangen. Und da spielt sie sehr geistig in manchen, manchmal kulminiert sie irgendwo, oder? Mhm. Es geht den Großteil gut, aber irgendwann kommen dann, das beschreibt auch Coelho auf seinem Jakobsweg-Roman, kommen halt die Dämonen. Sind die bei dir auch gekommen, wo du dann nicht jetzt Angst vor der Wüste hattest oder wo das die Angst vor dem Leben da war, oder war das alles so ein Rausch? Oder geht man da nicht automatisch auch, wenn man sagt, ich gönne mir die Zeit, muss man denn nicht auch durch ein tieferes Tal emotional, um sich dem einmal zu stellen, passiert sowas?
Ich glaube, das kommt darauf an, was du dir vornimmst für diese Zeit. Ja. Ich habe für mich festgestellt, es ist oft die Angst vor der Angst, die wir haben im Leben.
Claro, ja.
Und wenn du dann drin bist in dieser Situation, dann funktioniert es für mich gut. Also ich kann sagen, ich bin dann wirklich so, ich habe mich ja schon sehr gefreut drauf. Ich habe das ja schon Monate im Voraus geplant, da teilzunehmen. Und ich war dann wirklich so in einem, es ist ja, also man muss sich ja vorstellen, das ist eine Umgebung dort, die ist so unglaublich. Ja, das sind Farbschattierungen. Die gibt's bei uns einfach nicht. Afrika ist ja prinzipiell vom Licht her ganz anders, als wir das in Europa kennen, in Mitteleuropa kennen. Und also allein diese Erlebnisse dann ab dem 3. Tag sind wir ja schon um 5 in der Früh wegmarschiert, eben damit wir nicht so in diese ganz heißen Phasen zum Mittag kommen. Und so ein Sonnenaufgang über dieser Landschaft, also da kriege ich, wenn ich jetzt nur dran denke, kriege ich Gänsehaut, weil es einfach so unglaublich schön ist. Das ist so berührend. Und das ist, also du kannst gar nicht, man kann es mit Worten eigentlich kaum beschreiben. Ich tue mir wirklich schwer, das zu beschreiben, weil es so beeindruckend und so wunderschön ist. Das ist wirklich also etwas, das werde ich nie wieder vergessen. Das wird mir auch wirklich mein Leben lang bleiben, das weiß ich. Und für mich war das einfach etwas, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, worauf ich mich einlassen wollte. Ich hätte die Dämonen zugelassen, wenn sie in dem Fall gekommen wären. Für manche war das auch ein Weg, um wirklich vielleicht nicht so schöne Erlebnisse zu verarbeiten. Für mich war es in erster Linie schon etwas, um auch mich wieder mal zu fordern, körperlich und mental, um so ein bisschen zu schauen, kann ich das oder nicht? Wie gut komme ich damit zurecht, mit dieser Herausforderung? Und es hat super funktioniert. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich war sehr happy mit dem, was ich gemacht habe davor. Also ich habe wirklich so angefangen, schon ab dem Sommer, September, Oktober, mich auch von der Ernährung her, von der Bewegung her, da wirklich drauf einzustellen und auch mental. Ich habe mich auch wirklich mental darauf programmiert. Ich habe mich schon gesehen, dort an der Küste stehend, und ich habe es geschafft. Das war meine mentale Vorbereitung unter anderem und das hilft extrem.
Jetzt bist du ja Mentalcoach, ja. Coachin, und dann ist dort eine ganze Reihe von Frauen, für die man sich dann vielleicht auch, könnte ja sein, ja, mental verantwortlich fühlt. Genau dasselbe, wie wenn ein Arzt jetzt bei einer Schlauchbootfahrt am Colorado River dabei ist, trägt er auch mehr Verantwortung. Hast du da gedacht, so jetzt kümmere ich mich um die, sind die zu dir gekommen oder wolltest du von dem allen Ruhe haben und eigentlich nur dich um dich selber kümmern?
Es ist gar nicht so leicht, das abzulegen. Also selbst wenn ich das ablegen würde wollen, wäre es wahrscheinlich nicht so leicht. Ja. Dort ist es einfach so, du gehst als Team. Und unsere erste Prämisse war, wir gehen gemeinsam in die Wüste rein und wir gehen gemeinsam dort raus. Dieser Teamzusammenhalt, das war eine ganz wichtige Regel, mehr oder weniger, die wir aufgestellt hatten. Und das heißt, egal, ob du dort als Coach unterwegs bist, wir hatten auch 4 Ärztinnen dabei, Gott sei Dank, weil die haben in dieser dramatischen Situation, die ich zuerst beschrieben habe mit der Kollegin, da wirklich ganz Tolles geleistet. Die haben sofort mitgeholfen natürlich und haben dort mit Infusionen und allem, was es halt gebraucht hat, versucht, die Temperatur wieder runterzubringen. Und so war es auch bei mir natürlich teilweise. Das heißt, wenn ich gesehen habe, jemand geht's mental nicht gut, dann habe ich halt schon versucht, nicht daneben gestanden und gesagt, so, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wie du zurechtkommst, sondern habe schon natürlich versucht, da auch mit einfach Tools, die für mich, einfach zu sprechen. Auch es geht ja oft einfach auch darum, da zu sein, zuzuhören, die Hand zu halten im wahrsten Sinn des Wortes und zu sagen, du bist nicht allein, wir gehen gemeinsam weiter. Und wir hatten ganz tolle Teamkolleginnen. Wir hatten auch immer 2 von uns, die navigiert haben. Also es waren wirklich Leute aus dem Team, die vorne navigiert haben mit einer App. Also wir hatten schon Handys mit, allerdings natürlich ohne WLAN. Wir haben 6 Tage überhaupt kein WLAN gehabt. Das war herrlich. Und die haben mit GPS navigiert vorne. Das heißt, wenn die einen Fehler gemacht haben, bist du auch unter Umständen mal eine Stunde weitergegangen als geplant. Aber ja, nein, es war okay. Also es war auch Teil der ganzen Übung.
Ich sage es nicht hämisch, aber als Maderli kann man sich einen gewissen Schmäh nicht verkneifen, ja, wenn da eine ganze Gruppe von Frauen ist, ja, die möglicherweise, nur möglicherweise mehr sprechen als Männer, kommt man da auch dazu, die berühmte Stille der Wüste zu genießen. Ich habe das einmal eine Stunde lang erlebt und das war schon beeindruckend. Das war so still, dass du glaubt hast, du hast keine Ohren mehr.
Ging gute das? Frage. Das ist eine gute Frage. Das hing von dir selber ab, weil wir waren ja nicht gezwungen, dort allein oder zu zweit oder in der Gruppe zu gehen, sondern jeder konnte das so für sich halten, wie er gerne wollte. Das heißt, wenn du dich ausklinken wolltest, dann hast du dich einfach mal ein bisschen zurückfallen lassen und bist einfach einmal allein marschiert ein paar Stunden. Auch das war möglich. Du konntest auch natürlich, wenn du gesagt hast, nach dem Abendessen so wiedersehen, ich gehe jetzt,
meditieren,
hast du dich zurückgezogen und fertig. Ja? Oder bist noch eine Runde ums Camp gegangen oder hast dich in dein Zelt zurückgezogen, was auch immer.
Schlangen, Skorpione, Tiere?
Relativ wenige. Ja? Ich hatte mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Also wir haben relativ wenige, selbst denen ist es, glaube ich, zu heiß in der Namib. Es gibt diese lustigen Geckos und so, die dann immer so mit 2 Beinen in der Höhe sind, damit sie nicht zu lange in den heißen Sand stehen. Das schaut recht lustig aus. Also solche haben wir natürlich gesehen, so kleinere Echsen, also ein bisschen größere Spinnen, kleinere Schlangen, so diese Sidewinders, die aber, sobald die eine Erschütterung spüren, eh schon wieder weg sind. Und du lernst einfach damit umzugehen. Es ist wichtig, das Zelt zuzumachen, also wirklich die Zips fest zu verschließen. Ich habe auch gelernt, was man tun muss, damit man nicht im Schuh einen Skorpion findet oder irgendwas, was man dort nicht haben möchte. Nämlich man gibt am Ende des Tages seinen Socken verkehrt über den Schuh drüber, damit kann nichts reinkommen und du findest deine Socken. Und also wirklich einfache Tricks, die man da machen kann. Wobei man muss dazu sagen, das Support-Team läuft dort mit Flipflops herum und fragt sich, wieso wir mit schweren Schuhen gehen. Also ja, aber das war mir schon wichtig, das Richtige. Ja, aber es war schon gut so, da auf die Ausrüstung auch zu achten.
Du hast vorher schon gesagt, du hast darüber nachgedacht, schon vorher, wie das sein wird, wenn du dann am Atlantik stehst. Ja. Lass uns da kurz miterleben, wie das war.
Wir sind wirklich dann alle gemeinsam, das heißt auch alle, die ein bisschen gekämpft haben zwischendurch, diese letzten Stunden und letzten Meter dann gegangen und wir sind dort bei der Edward Bolen gelandet. Das ist eines dieser vielen Wracks an der Skeleton Coast. Mhm. Also wenn du dort schiffbrüchig warst, dann hast du wirklich ein Problem gehabt, weil vor dir die Namib und hinter dir der Atlantik. Der Tosende, der ist wirklich dort sehr beeindruckend, sehr laut, sehr wild. Also außer ein paar Robben und Schakale gibt es dort recht wenig, an Land zumindest. Und also wir sind dann wirklich dort gemeinsam einmarschiert, die ganze Gruppe nebeneinander. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis. Auch ein Moment, den ich nie vergessen werde, weil wir sehr viel erlebt haben in diesen Tagen gemeinsam. Weil wir alle sehr nahe an unseren Grenzen waren, körperlich und auch mental teilweise. Und dann dieses Gefühl, ich habe es jetzt wirklich geschafft, ja, das, was du so mit dieser Siegerpose verbindest und dort gemeinsam durchzugehen und zu wissen, ich habe es jetzt geschafft, das war ein unbeschreibliches Gefühl.
Das war so schön. Da fließt auch wahrscheinlich bei der Hamburger Fischhändlerin einmal ein Tränchen, obwohl ja die relativ kaltschnäuzig und zurückhaltend sind.
War sie überhaupt nicht, nein. Und ja, wir waren alle sehr berührt. Natürlich ist das etwas, das geht einem nahe. Du hast viel erlebt in diesen Tagen und jetzt irgendwie so diesen positiven Abschluss zu haben, und einfach dieses Erfolgserlebnis auch für dich, ja, und zu wissen, du hast es jetzt geschafft, was soll jetzt noch kommen? Das war schon so etwas für mich und ich bin ja enthusiastische Potenzialentwicklerin. Ja, ich finde es ja so schön, wenn wir aus uns herauskommen und wenn wir wirklich alles rausholen, was da ist, damit wir mit 80 echt einmal sagen können, ja, hell of a ride, cool war es. Ja. Ich habe wirklich das gemacht in meinem Leben, was möglich war. Und ich bin nicht in der Lage, jetzt sagen was, boah, hätte ich doch und hätte wäre, sondern wow, ja. Und das kann ich jedem nur empfehlen, das auch ab und zu tun und sich zu trauen. Ich habe auch meine Ängste gehabt vorher, natürlich, ja. Ich sage ja immer, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Die habe ich genauso. Aber es trotzdem zu tun und zu sagen, ich mache das jetzt einfach und ich schaue. Und wenn es nicht funktioniert, ja, mein Gott.
Du hast das eine gute Rutsche gegeben. Verlassen wir einmal Namibia, gehen wir zurück nach Wien. Und Potenzialentwicklerin hat mir gut gefallen als Rutsche. Und, entschuldige, aber wir kommen beide aus der Werbung und oft sind wir doch noch ein bisschen von der Sprache verseucht, ja, die da ist. Gibt es jetzt, du hast sehr viele Kundinnen, Mehrzahl Kundinnen als Kunden, wenn ich das richtig verstanden habe, und das schon seit Jahren. Ja. Du bist ja Gott sei Dank sehr, sehr früh ausgestiegen. Und gibt es da so immer wieder Trends der Belastungen oder der Probleme, mit denen die Leute sich an dich wenden, einmal als Mentalcoach und dann als Potenzialentwicklerin? Ändert sich das von Jahr zu Jahr oder sind die Probleme, die Menschen haben, so grosso modo eh immer dieselben?
Gute Frage. Ich würde so dem ganzen Übertitel mehr Gelassenheit und mehr Leichtigkeit geben. Mhm. Das ist etwas, was jeder gerne hätte. Wir machen uns nämlich das Leben oft auch recht schwer. Ja? Oft sind es ja wir selber, die dafür verantwortlich sind, dass wir in so einen Stress kommen. Weil auch die Termine, die du heute noch hast, wir haben die ausgemacht.
Nächste Frage.
Genau, ertappt. Genau, aber das ist es ja. Das heißt, viel von dem Stress ist ja selbst gemacht. Und für mich ist es wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir an und für sich selbstbestimmt sind und eigenermächtigt sind und dich wieder dorthin zu bringen, zu sagen, ja, es liegt ja an mir, wie ich das gestalte. Und dieses Meckern aufzuhören, ja, weil dieses, ich kann es manchmal schon nicht mehr hören, das ist alles so schlimm und tragisch. Ja, es ist immer erstens einmal die Frage, wo ist mein Fokus? Lege ich meinen Fokus dorthin, wo es gerade mühsam ist und wo es anstrengend ist und rede dann auch viel darüber und rede mir in so eine Trance hinein, in so eine Jammer-Trance, es ist furchtbar. Sehr recht leicht, darauf einzusteigen, sich an die Kaffeemaschine zu stellen und ja, es ist wirklich alles so schlimm und so schrecklich. Die Medien spielen da natürlich auch viel mit, muss man auch dazu sagen. Ja, wir kriegen ja ganz viele Bad News jeden Tag vorgebetet. Ich tendiere mittlerweile schon dazu, wenn meine Kinder dabei sind, das Radio abzudrehen, weil ich ihnen nicht nur dieses ständige negative Bild spiegeln möchte.
Only bad news are good news.
Genau, sondern weil ich ihnen mitgeben möchte, dass sie selber etwas tun können und dass sie nicht nur Opfer sind und die Flipperkugel, die da bewegt wird im Flipper. Und deswegen ist das für mich so eine wichtige Aufgabe, auch als Coach und als Potenzialentwicklerin eben, die Menschen wieder dorthin zu bringen, dass sie sagen, ja, ich kann etwas tun dagegen, ja, und ich kann mich weiterentwickeln. Und es gibt Luft nach oben, was mein Potenzial betrifft. Mhm. Und ich finde das so etwas Schönes, dass wir uns eben weiterentwickeln können, bis ins hohe Alter. Unser Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, wir können immer wieder uns weiterentwickeln, neue Gedanken bilden, neue Verbindungen im Gehirn bilden. Und das ist für eine meiner Lebensaufgaben, Menschen dazu zu bewegen, in die Selbstbestimmung zu gehen, nicht zu jammern, sich auszuprobieren, zu sagen, ja, was könnte ich denn noch machen? Und das ist oft alleine sehr schwer. Deswegen mache ich das in einem Prozess, auch verbunden mit Profiling teilweise. Ich bin auch Persönlichkeitsprofilerin, also hat jetzt eben nichts mit CSI zu tun, sondern etwas mit deiner Persönlichkeitsstruktur und auch mit den blinden Flecken, die Menschen haben. Ja, manchmal wissen wir gar nicht, welche Kompetenzen in uns schlummern und welche Möglichkeiten. Und vielleicht schlummern die ihr ganzes Leben so dahin, ohne dass wir sie leben. Wir haben nur das Gefühl, wir sind nicht wirklich angekommen in unserem Job. Und das sind ganz viele. Also gerade so mit 40 plus kommen viele zu mir und stellen fest, ich mag das nicht mehr machen bis zur Pension. Das macht mir wahnsinnig jeden Tag. Ja. Aber ich weiß halt nicht, was ich sonst tun könnte. Und dann steigen
das
wir ein.
Das ist ein großes Problem, kann ich mir vorstellen. Ja.
Dann geht es um Werte. Wie schaut mein Wertesystem aus? Weil wenn sich das spießt mit dem Unternehmen, in dem du arbeitest oder mit deiner Tätigkeit, auch wenn du selbstständig bist, wenn das nicht zusammenpasst, dann wirst du auch nie glücklich sein am Abend nach der Arbeit. Wirst du auch denken, was mache ich da eigentlich?
Gibt es da, bevor man sich so wie ich seinerzeit an 10 Jahre her an Burnout gönnt, ja, gibt es da vielleicht bessere Möglichkeiten, um zu sagen, okay, bin jetzt plus 40, mag das nicht mehr ewig machen, gleichzeitig habe ich einen Kredit laufen, gleichzeitig bum, 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 bum. Mhm. Das heißt, du fährst so in eine Höhle hinein. Ist dann die Lösung, da bin ich wieder bei der NAMIP, Auszeit, oder gibt es auch andere Triggerpoints, ja, wie man sich da rausholen kann, weil nicht jeder kann Auszeit machen. Stell dir vor, du hast zwei Kinder, die nicht 14, 16, 18 sind, ja, sondern die 2 und 3 sind. Ja. Da ist dann schwer bei den Belastungen, die wir gerade haben, zu sagen, jetzt mache ich mal eine Auszeit. Mhm. Da muss es dann andere Möglichkeiten geben.
Die gibt es auch, weil natürlich ist das ein ziemlicher Luxus, so eine Auszeit zu nehmen. Das war mir auch klar. Das war das erste Mal seit 15 Jahren, seit ich Mama bin.
Nein, seid ihr alles vergönnt, ich hoffe das.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich sage nur einfach, damit andere auch den Vergleich haben. Mir ist das schon völlig klar, dass das ein ziemliches Privileg war, dass ich das machen habe können. Es ist gar nicht notwendig, dass ich mir so eine lange Auszeit nehme. Ja? Also wenn ich in einen Potenzialentwicklungsprozess reingehe, dann machen wir das Step by Step. Das heißt, das kann auch passieren, indem du dir immer wieder mal eine Stunde dazwischen Zeit nimmst, einmal anfängst mit Selbstreflexion, das heißt, einmal dir bewusst wirst, wie läuft es denn so in meinem Leben. Ja? Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dieses Selbstbewusstsein, Selbstreflexion. Damit startet es einmal los. Ja. Und dann kann man gemeinsam, eben am einfachsten, indem du dir Begleitung suchst, weil alleine ist es recht schwierig, das so auch von außen einmal zu betrachten und eine andere Perspektive einzunehmen. Und dann kann man gemeinsam in einem Prozess eben sich verschiedene Dinge anschauen, die wichtig sind dafür, dass das wieder stimmig ist für dich, dass deine Tätigkeit, das, was du tust in deinem Leben, um Geld zu verdienen, einfach wieder für dich passt. Und das startet eben mit den Werten, dann geht es darum, welche Stärken hast du, welche Signaturstärken. Das heißt, was drängt wirklich aus dir heraus? Jetzt nicht das, was jeder so kennt aus den Jobinterviews, das Übliche, was du heute überlegst, naja, wo bin ich gut, wo weniger, sondern da gehen wir sehr in die Tiefe und schauen einmal, was fehlt dir richtig, wenn du es nicht machst? Wovon machst du manchmal zu viel? Also das heißt, es ist ein Deep Dive in Stärken und in Erfolgsmuster hinein, die du in der Tiefe wahrscheinlich allein gar nicht hinkriegst. Das heißt, es ist nicht notwendig, dich unter einen Ölbaum zu setzen und zu meditieren, sondern es ist notwendig, in die Tiefe zu gehen. Und das geht am leichtesten, indem man sich jemanden sucht, der einen dabei begleitet. Und dann Step by Step versucht, das zu ergründen und auch zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich. Und das ist nicht immer ein Jobwechsel. Also ich hatte auch schon Klienten, wo es einfach nur darum ging, den Job anders aufzustellen. Mhm. Ja? Sei es ein Radiologe, der in einem Krankenhaus gearbeitet hat und dort todunglücklich war und der jetzt Arbeitsmediziner ist. Ja? Das ist für einen anderen Arzt vielleicht, der denkt, um Gottes Willen, das wäre gar nicht meins. Aber für den ist das der Himmel auf Erden gewesen. Ja? Der ist jetzt happy. Dem taugt das irrsinnig.
Du hast mir wieder einen Punkt gegeben. Das heißt, du hast es so ausgedrückt, wir suchen danach, was jemand vielleicht nicht macht und ihm abgeht. Ja? Was sind denn das aus dem Nähkästchen geplaudert für Dinge, die deine Gesprächspartner und Partnerinnen da nennen oder auf die er draufkommt, was er zu wenig macht? Ist es oft Fischen oder ist es whatever?
Nein, das kann oft zum Beispiel, jetzt was mir gerade einfällt, ist, das kann oft sein, mehr direkter Kontakt mit anderen Menschen. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Radiologenbeispiel hernehmen, da sitzt du halt oft im stillen Kämmerlein und schreibst Befunde. Mhm. Und für den war es aber wichtiger, mit den Menschen zu sprechen und wirklich auch so das Gefühl zu haben, ich bewege etwas vielleicht für jemanden, den ich aufgesucht habe in seinem Jobumfeld und wir haben dann daran gearbeitet oder etwas verbessert für den. Ja. Das kann sowas zum Beispiel sein. Oder auch manchmal braucht es auch mehr Selbstbewusstsein, mehr Sichtbarkeit, um in die Rolle schlüpfen zu können im Job, die dich dann im Endeffekt wirklich dort glücklich macht. Ja. Auch letztens ein Beispiel, jemand, der in einer Kanzlei gearbeitet hat, aber dort noch nie so wirklich angekommen war. Wir haben dann an vielen Dingen gearbeitet, auch an dem, wie ist meine Außenwirkung, wie trete ich auf dort. Ja. Und dann war es gar nicht notwendig, dort zu wechseln oder einen anderen Job zu ergreifen, sondern da sitzt plötzlich ein neuer Mensch. Ja, die nimmt einen Raum, die kann einen Raum jetzt ganz anders halten zum Beispiel, ja, weil wir gearbeitet haben an einem souveränen Auftreten an solchen Sachen. Ja. Also das ist so individuell. Ich kann jetzt gar nicht sagen, es gibt die Schablone oder das, was jetzt notwendig wäre, sondern das ergibt sich in der Zusammenarbeit. Da spüre ich mich einmal hinein, da höre ich genau zu. Was kommt denn da zwischen den Zeilen so durch? Was sind denn die Bedürfnisse? Und wir sprechen dann ohnehin drüber, was sind private Rahmenbedingungen für diesen Menschen? Was darf hier nicht vergessen werden? Was sind berufliche Bedingungen, unter denen der so richtig in den Flow kommt und super arbeiten kann? Ja?
Ich entwickle da jetzt wieder eine Motherly-Theorie, kann natürlich wahnsinnig falsch sein, aber eigentlich solltest du ja nicht nur mit diesen Menschen reden, ja, sondern auch, wenn wir jetzt in der Arbeitswelt bleiben, mit deren Vorgesetzten, weil die sollten ja eigentlich, die Aufgabe jedes Chefs ist es ja, Potenziale zu entwickeln. Und ich nehme aber an, dass 80% der Chefs, Vorgesetzten, ja, eher Kontrolle als das oberste Mittel zum Erfolg sehen. Ja. Aber könnten wir jetzt sagen, lasst die Menschen ein bisschen mehr fliegen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Da bin ich ganz, ganz bei dir. Das ist auch etwas, was wieder so zu meinem, zum Positive Leadership auch gehört. Ich bin ja auch eine Vertreterin von diesem Führungsstil. Und mehr Autonomie zu geben den Menschen, ihnen zu erlauben, es auf ihre Weise zu tun, aber auch vor allem. Und Positive Leadership ist ja vor allem ein potenzialförderndes Leadership. Einmal zu schauen, was kann denn wer besonders gut und die Menschen auch dementsprechend einzusetzen, stärkenorientiert einzusetzen. Das impliziert aber auch, dass ich zuhören kann, dass ich den Menschen wahrnehme, so wie er ist. Und dann kann ich es auch schaffen, dass ich wirklich mein Team so aufstelle, dass die Aufgaben, die von Personen XY gut gemacht werden können, auch von der gemacht werden und dann klappt das auch, dann funktioniert auch diese Zusammenarbeit im Team wunderbar. Mhm.
Aber das heißt eigentlich, dass mit so eitel wohne Waschtrock Politik wenig zu holen ist und dass eigentlich auch eine eher nicht so strahlende, empathische Chefin trotzdem eine positive Leaderin sein kann, oder?
Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall.
Und wenn uns jetzt welche zuhören, ja, werden sagen, naja, ich bin halt eher so ein bisschen strenge und die Leute brauchen einige Zeit oder finden nie zu meiner Person. Na, ich bleib dabei. Ja. Reden wir einmal mit denen, die glauben immer nur mit eben Kontrolle, Strenge, ihren Erfolg zu finden, wiederum in ihrem Getriebe, in ihrem Radl, in dem sie halt sind, ja, in den Hierarchien. Was würdest du so jemandem sagen, ja, damit er ein bisschen mehr easier, relaxter, positiver wird? Mir zum Beispiel.
Ich würde mit dir arbeiten, lieber Christoph, ich würde mit dir dran arbeiten. Weil ich weiß, also das ist ja jetzt nicht etwas, was mir einfach so gerade eingefallen ist, sondern wir wissen ja aus Studien, was es macht mit den Teams, wenn wir Menschlichkeit in die Führung reinbringen, wenn wir Empathie reinbringen. Das ist etwas, da bin ich fest davon überzeugt, dass es heutzutage einfach braucht, damit die Menschen noch motiviert sind. Jeder Fünfte hat innerlich gekündigt. Zähl einmal durch in den Firmen. Und was das vor allem auch die Menschen, also die Unternehmen kostet, das wird immer unterschätzt. Ja, und ich weiß, es gibt viele, die hängen noch immer sehr diesem autoritären Führungsstil an und die sagen, na, ohne Kontrolle und ohne Härte tun die Menschen nichts. Bullshit, würde ich mal sagen, ist nicht so. Ja, wenn du Menschen motivieren willst, dann musst du ihnen zeigen, dass du sie als Menschen wahrnimmst. Und dann tust du auch gut daran, sie eben gemäß ihren Stärken einzusetzen und einmal zu fragen, was machst du denn gerne und gut, ja, wenn du das bis dahin noch nicht irgendwie feststellen konntest, einmal zu reden mit den Leuten. Und ein Chef, der nicht reden kann oder eine Chefin, die nicht reden kann mit ihren Leuten, da muss ich sagen, da ist leider sowieso Job verfehlt. Job verfehlt. Kommunikation ist ganz wichtig, damit geht's los. Miteinander zu reden. Ja, ein Coach, der nicht mit seinen, wenn ich jetzt von einem Sportcoach ausgehe, der nicht mit seinen Teamleuten spricht und mit seiner Mannschaft spricht, dann wird nichts weitergehen, würde ich mal sagen. Aber und so stimmt. Ist es, so ähnlich ist es auch in der Wirtschaft. Ja? Wenn ein Fußballtrainer nicht mit seiner Mannschaft spricht oder eine Fußballtrainerin, schwierig.
Nein, ich gebe dir recht, es gibt viel zu viel geschlossene Chefzimmer in Österreich, leider immer noch.
Ja, ja, genau.
Ja. Jetzt haben wir die Arbeitswelt so durchgemacht, dass ich gerne mal von uns Menschen zu Weihnachten sprechen würde.
Ja.
Gehen wir es doch jetzt einmal, jetzt haben wir ja gelernt auch von dir. Ja? Und jetzt sage ich nicht, Jesus, ich muss halt auf die Kärntnerstraßen, da wäre ich mir wieder Scheiben und mit meinen 105 Kilo nicht zwischen die Leute durchkommen. Jesus, das wird... Drehen wir jetzt alles um, ja, haben wir das Konzept weg und sagen wir, wie gehen wir jetzt positiv in die nächsten Tage? Ja, eine gute Nachricht, ja, in einer Woche ist das alles schon wieder vorbei. Aber eigentlich sollten wir es ja jetzt genießen. Wie tun wir das?
Reduktion, würde ich sagen, steht für mich da drüber. Okay. Reduzieren. Und vor allem dieses Ich muss weglassen, ja. Okay. Wir haben zuerst schon spaßhalber vor unserer Aufnahme hier festgestellt, wir müssten sehr wenig im Leben sterben, müssen wir irgendwann atmen, müssen wir essen, solche Dinge. Aber ganz viel von dem, wovon wir glauben, dass wir es müssen, müssen wir nicht. Sondern wir erzählen uns, dass wir das müssen. Das heißt, wir können einmal drüber nachdenken, was muss ich wirklich und was mache ich gerne und vielleicht auch den Fokus ein bisschen darauf zu legen, was mache ich gern. Und wenn ich nicht gern eine Woche vor Weihnachten auf die Kärntnerstraße gehe, wie könnte ich es denn dann anlegen? Vielleicht ist für heuer schon zu spät, aber vielleicht für nächstes Jahr. Und ja, und einfach mit ein bisschen mehr Vorlauf auch und eben mit Reduktion. Ja. Runter mit den Ansprüchen. Es ist ja ganz oft ein Problem der Erwartungshaltungen. Die Erwartungshaltung von der Verwandtschaft, die eigene Erwartungshaltung. Wieso erwarten wir uns so viel von dem Fest? Reduzieren wir unsere Erwartungen und überlegen wir uns, was würde mir denn Freude machen? und was würde den anderen vielleicht Freude machen. Mhm. Und wir wissen ja, dass uns das gut tut, jemand anderem eine Freude zu bereiten. Das heißt, vielleicht überlegen wir uns einfach einmal, was könnten wir denn tun, damit wir einen richtig netten, schönen 24., 25. Dezember haben.
Das wäre eine gute Idee. Man kann ja einander schenken, 10-mal Nein als Guthaben, statt einem Thermengutschein zum Beispiel. Ja, 10-mal darfst du Nein sagen, ja. So fürs nächste Jahr. Das wäre gar nicht so schlecht, oder? Mhm. Würde ein bisschen Druck nehmen von den Menschen.
Ja, oder 10-mal Ja sagen zu irgendetwas, was dir gut tut. Ja?
Genau. Auch gut.
Ja. Zeit. Wunderbar. Und ich bin auch immer dafür, Zeit zu schenken.
Ja.
Unternehmungen zu machen. Das, was, wofür wir uns sonst nicht Zeit nehmen, wie zum Beispiel ins Theater gehen, Zeit zu schenken, zu sagen, okay, gehen wir ins Theater. Ja. Ich buche jetzt einfach eine Vorstellung. Fertig.
Ein guter Tipp an euch. Ich habe jetzt Theater gehen und so weiter und ich weiß, uns schauen auch Menschen zu, für die Theater möglicherweise nicht immer leistbar ist. Wir leben in einer super, super Stadt. Schaut euch bitte an, das Programm zum Straußjahr nächstes Jahr. Da gibt es auch etliche Dinge, die kostenlos für alle Wienerinnen und Wiener zu besichtigen sind. Und Kultur, da gebe ich dir recht, ja, ist Balsam für die Seele, ja, und muss nicht unbedingt etwas kosten.
Genau.
Ja, schöne Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt gesprochen haben, aber ich glaube, wir haben uns alles erzählt, was wir erzählen wollten. Also mir hast du jetzt schon wunderbar geholfen.
Schön.
Du sagst, ich will weitermachen. Ich sage, nein.
Das freut mich.
Ich sage, willst du gehen? Du sagst,
ich komme wieder.
Das ist hundertprozentig fix. Ja?
Ja.
Wir treffen uns im Sommer. Ja.
Ich bin dabei.
Und ja, somit kann ich nur sagen, danke an euch, wenn ihr jetzt noch vor diesem Videocast sitzt, den es auch als Podcast gibt. Hört gut zu, was die Sandra erzählt hat. Mir hat sie jetzt schon geholfen, während ich hier arbeite. Und ja, schöne Weihnachten, ein glückliches neues Jahr. Und die letzten Worte gehören der Sandra.
Ich wünsche allen ein entspanntes Weihnachtsfest mit viel Freude, viel Gelassenheit, viel Leichtigkeit. Und ja, und alles Gute auch für das neue Jahr. Möge es ein besonders schönes, glückliches werden.
Merry Christmas.